aus dem weiten Sibiriens, weshalb sie einen geheimnisvollen Familiennamen hat, der hier aber nichts zur Sache tut. Die heile Sippe ist als Flüchtling aus dem Westen gekommen, vor 100 Jahren, als auch schon Hunger und politische Verfolgungen die Menschen in Wellen aus ihrer Heimat vertrieben. Joe kann die kosmische Energie aus dem Universum direkt in ihren Körper rieseln lassen und sie dann nutzbringend weitergeben. Immer weiß sie, was man gerade durchmacht und vor allem, wozu es gut ist. Dass alles einen Sinn hat, dass sich in diesem Leben etwas erfüllt, dass die umhersausende Energie so vieler Lebewesen im gesamten Kosmos so viele Chancen bereithält, so viele Möglichkeiten und Variationen, so viele Träume und Geschichten. Joe ist von zarter Statur, aber nicht klein. Ihre schwarzen Haare sind kurz geschnitten. Ihre Art, sich zu kleiden und zu wohnen, ist ein wilder Stilmix aus Jahrhunderten und Weltgegenden, immer etwas Besonderes. Übrigens hat sie 3 Töchter allein großgezogen und ist Phils Nachbarin. Sie lebt in einem Baumhaus im Hinterhof. Das Dach ist bewachsen, die Bäume des Hofs schieben ihre Zweige vor die Fenster. Da sitzt sie dann auf ihrem Dach, geht mit dem Oberkörper in die Vertikale, die Hände geöffnet, ebenso das Herz, und lässt es strömen. Lou hat nicht direkt etwas mit Sibirien zu tun. Er hat eine entfernte Freundin aus dem Allgäu, aus einem Tal in der Nähe des kleinstädtischen Verwaltungszentrums, in dem er aufgewachsen ist, die aus der Bergenge, nach einer Zwischenstation in Berlin, in die sibirische Tiefebene ausgewandert ist. Das Dorf, das sie sich ausgesucht hat, heißt Paradies auf Deutsch. Offenbar wurde auch das Paradies von Immigranten gegründet. Sie lebt in der unendlichen Weite der Taiga in einem kleinen Steinhaus mit eigenem Brunnen und einem großen Garten, aus dem sie sich versorgen kann. Sie praktiziert dort das Intuitive, die große Kraft für ein Leben im Glück, in Zufriedenheit und Einssein. Blum hat es bei seiner Talflucht nur bis Berlin geschafft, aber in dieser chaotischen und disparaten Stadt kreuzten sich ihre Wege in der Weise, dass die Schamanen, die eine Zeit lang im selben Haus wie er wohnte, auch in ihm eine spirituelle Kraft erkannte, von der sie aber der Meinung war, er lasse sie verkommen. Sie fühlte sich berufen, Blum zu seinem Geburtstag aus dem Paradies einen handschriftlichen Brief zu schicken, der wochenlang unterwegs war und recht ramponiert in seinem immer von Werbung überquellenden Briefkasten zunächst gar nicht auffiel. Dann rutschte er aber doch zwischen einer Musikzeitung und einer Motorradwerbung heraus und Blue setzte sich auf den Treppenabsatz des tristen Hinterhofs, der zwar nicht direkt eine Hölle, aber keinesfalls ein Paradies zu nennen wäre, und las ihn in seiner langsamen und bedächtigen Art, Wort für Wort. Einen Brief, noch dazu einen handschriftlichen, hatte er seit sehr langer Zeit nicht erhalten. Er war beeindruckt, auch erweichte ihn doch irgendwie ihre Sorge um ihn, dass er seine Kraft vergeude, seine Kreativität in all dem Alkohol ertränke, den zu konsumieren er sich angewöhnt hatte, quasi seit seiner Kindheit. Hier sind wir jetzt bei einem wesentlichen Aspekt der Hauptfigur der Geschichte. Sie säuft, und zwar richtig gern. Natürlich ist das nicht sehr originell und auch nicht das Einzige, beileibe nicht, was über die Figur gesagt werden kann und gesagt wird. Aber der Alkohol zeichnet sich ab, im Gesicht und am Bauch. Das bleibt nicht aus, wenn man es mehr als 40 Jahre getrieben hat, in guter alten ländischer und katholischer Tradition. Um unseren Protagonisten etwas plastischer zu machen, könnte man ihn an dieser Stelle genauer beschreiben. Als erstes fallen seine Augen auf. Sie haben tatsächlich etwas von einem großen sibirischen Sommerhimmel, glasklar und doch sehr blau. Auf eine gewisse Art tief und weit, transparent und kalt. Es geht schon beim ersten Blick in die Augen los mit der Verzauberung, die Blue auslöst. Die Haare waren einmal von Natur aus hennarot und hüftlang, jetzt sind sie blond und reichen nur noch bis zur Schulter. Sie sind lockig und meist zerzaust. Er ist kompakt, trotzdem noch schmal in der Hüfte, nicht groß, geht ein bisschen krumm. Er hat einen weichen, etwas zögerlichen Gang, was daran liegt, dass er immer zwei Nummern zu große Stiefel trägt. Das gehört zu seinem Verständnis von Männlichkeit. Die dritte Person, um die es in dieser Geschichte geht, ist wieder eine Sie oder auch ein Ich, eine Art freudfernes Über-Ich. Fremd und doch eigen, echt und konstruiert gleichzeitig. Ihr Verhältnis zu Sibirien beschränkt sich zunächst auf die LP von Manu Chao, Sibiri mit De Conte, Sibirien, wie man es mir erzählt hat. Allen Fischerinnen im Fluss der Liebe gewidmet, mit garantierter 100%iger Harmonie. Das ist ihre Lieblingsplatte des Sängers, die sie als echter Fan, als LP, als CD und als Datei vorrätig hat für alle Fälle. Obwohl sie natürlich weiß, dass es keine 100%ige Harmonie gibt. Sie heißt viel. Das erste Zusammentreffen zwischen Blue und der Über-Ich fand nicht auf einem Seziertisch statt, obwohl es etwas ebenso Fantastisches hatte wie die Begegnung des Regenschirms mit der Nähmaschine auf einem solchen Tisch in den Gesängen des Malheur von Lautréamont. Auch nicht auf einem Konzert von Manu Chao, auch wenn letzteres durchaus möglich gewesen wäre, sondern zu zweit auf dem Beifahrersitz eines Tourautos vor mehr als 20 Jahren. Damals hatten sie kaum ein Wort miteinander gewechselt. Sie saßen da zusammen auf dem Rückweg von einer Dichterlesung mit Musik, zu der niemand erschienen war. Kein einziger Gast. Blue schlafend neben ihr, die hüftlangen Haare verklumpt, ganz schmale Gestalt. Phil, wie aus dem Film, mit einer Rockband on the road, vor Energie platzend. Die Lesung hatte der Dichter selbst gebucht und war mit seiner Begleitband, Gitarre und Bass, auf dem Weg in den illegalen Club in Hamburgs Szeneviertel. Phil hatte sie in dem Vorort, wo sie wohnte, empfangen und bei Genossen untergebracht, denn die Tour war sehr low budget. Dann hatte sie Lust bekommen, sich die Lesung anzusehen und war mit ins Auto gestiegen. Die Jungs hatten die Anlage in dem kleinen dunklen Club, der immerhin geöffnet hatte, aufgebaut und, nachdem wirklich niemand erschienen war, wieder abgebaut. Es kamen am Ende ein paar Leute, die nicht auf Kunst, sondern nur auf Alkohol aus waren. Sie wollten ihr eigenes Programm machen. So fuhren sie wieder zurück in den Vorort, wo die Künstler übernachten sollten. Auf dem Weg redete der Bassist ununterbrochen, während der Dichter stumm hinten beim Equipment saß, sauer, dass der Auftritt misslungen war. So extrem hatte er das noch nie erlebt. Der Gitarrist mit dem Kopf an Phils Schulter schlief. Sie fuhren auf einer Schnellstraße, die unter einer Bahnbrücke in den Vorort einmündete. Und genau hier gab es eine Polizeikontrolle. Sie wurden aus der Spur gewogen, die Herren Polizisten beugten sich zu den wilden Gestalten herein und fragten den Fahrer nach Papieren und dem Verzehr von Alkohol. Merkwürdigerweise konnte Phil sie davon abhalten, einen Alkoholtest durchzuführen, indem sie bester Laune erzählte, sie seien eine Band nach dem Konzert und davor gleich am Ziel ihrer Reise. Sie wurden nur streng ermahnt, sich zu zweit auf dem Beifahrersitz anzuschnallen und durften weiterfahren. In der menschenleeren Wohnung der Genossen zeigte Phil die Betten. Der Dichter fand, sie sollte bleiben, aber Phil fand das nicht. Sie jetzt hier mit drei Künstlern, dazu zwei Hauptmusikern, die sie überhaupt nicht kannte. Das war Phil damals doch unheimlich, zumal sie auch einen Lebensgefährten hatte, der in der gemeinsamen Wohnung auf sie wartete. Damals waren es nicht bloß Augen gewesen, die Phil beeindruckt hatten, denn die waren ja großenteils geschlossen. Auch nicht seine doch recht erotische Stimme, denn die hatte er so gut wie gar nicht eingesetzt, sondern sein weicher Körper, der wie ein Baby an sie geschmiegt gewesen war. Der Abdruck dieses Körpers, der genauso groß wie ihrer war, hatte sich irgendwie in den Tiefen und Weiten des Gedächtnisses erhalten, als sie ihn nach mehr als 20 Jahren wieder traf. Übrigens ist Blue verheiratet. Er war es damals und er ist es immer noch. Seine Frau kommt wie er aus dem Allgäu, aus einem Ort ganz nah bei dem, wo er seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Die echte Vorlage und die Figur, von der ich hier erzähle, wurden von der speziellen Geschichte dieses Landstrichs geprägt, die er offenbar seinen Bewohnern, wohin sie auch gehen mögen, mitnimmt. Das Allgäu liegt heute zum Teil in Bayern, in Baden-Württemberg und in Österreich, rein verwaltungspolitisch. Aber man liebt diese Zuweisung nicht als Allgäuer. Man hat seine eigene Sprache und seine eigene Welt im Kopf und im Herzen. Die Alpen und die Voralpen, der Gründen, die Almen, die Seen, eine historische Butter- und Käsebörse, eine Allgäu GmbH. Eine Region ohne genaue Abgrenzung, voller Unschärfen und Uneindeutigkeiten, die hierhin meandert und sich von dort zurückzieht, die sich versteckt oder aufdrängt. So auch ihre Bewohner. Sie meandern, gehen ins Exil und kommen zurück, weil es ja so schön ist, das Allgäu. Die Landschaft, die alten Häuser, der Himmel. Und sie verstecken sich gerne auf Alphütten, auf die man nur mit dem Jeep kommt und auf denen Landjäger und Schnäpse verzehrt werden. Der höchste Genuss, ein echter Enzian. Was das jetzt eigentlich heißt, verheiratet zu sein, ist auch eine meandernde Geschichte, doch dazu später. Als Phil Blue nach mehr als 20 Jahren wieder traf, redete er sogar viel. Er hatte ein Buch in seinen kompakten Händen, das er selbst geschrieben hatte, und eine CD mit einer Lesung seiner Texte mit eigener Musik. Das übergab er ihr. Warum? Er wollte zum Ausdruck bringen, was er in den letzten mehr als 20 Jahren gemacht hatte, dass nicht alles unnütz und vergessen war, trotz des Alkohols. Und wieso sollte der Alkohol überhaupt eine Rolle spielen, wenn er doch einfach nur gut schmeckte und ein rechtschaffener Allgäu eben auch ein rechtschaffener, stets durstiger Trinker ist. Bier, natürlich zur Abwechslung auch Wein und die leckeren Schnipse, wenn auch davon nicht zu viel. Das Buch, das Phil gleich am nächsten Tag neugierig zu lesen begann, meanderte auch. Es erzählte von Rock'n'Roll, von den ewig betrunkenen oder bekifften Jungs, für die eine heilige Jungfrau Maria am Tresen das Geld beisammen hielt, was sie als Band verdient hatten, damit es nicht gleich komplett vertrunken wurde. Die heilige Jungfrau Maria wurde die Ehefrau des Bandleaders, bis sie irgendwann genug hatte, von was ist eigentlich nicht ganz klar, jedenfalls im echten Leben, im Buch war schon vorher Schluss. Sie schmiss den Bandleader und Ehemann aus dem gemeinsamen Bett und der gemeinsamen Wohnung. Phil musste zugeben, der Plot des Buches war zwar etwas abgegriffen, die Erzählweise aber doch kunstfertig, empathisch, wahrscheinlich allgäuerisch verschmitzt, verschoben, sehr lustig und irgendwie abgründig. Zumindest ließ der Text so viel Freiheit, dass man das hineinlesen konnte. Hinter all den Plattitüden dieser Art Leben war ganz tief unten eine Distanz zu ahnen, eine große Liebe zu jedweder Kreatur, besonders natürlich zu den Saufkumpanen und der heiligen Maria. Nun war der Autor und ehemalige Bandleader also Solo, wie er es formulierte. Aber für was hieß hier Solo? Natürlich gab es die eine oder andere Frau in seinem Bett. Oder ihn in dem einen oder anderen Bett in der Wohnung der einen oder anderen Frau. Aber es war keine Heilige darunter. Die Rolle der Heiligen war vergeben. Es gab keine Liebe mehr. Na halt doch, Liebe zu den vielen Saufkumpanen und Kumpels, die war immer noch da, ganz klar. Die würde nie vergehen. Liebe irgendwie zu all den verlorenen Existenzen, zu den Nichtsnutzen, den Rumtreibern, den Verweigerern, meist männlich, manchmal auch weiblich, aber natürlich dann komplizierter. Mit den Weibern, das war eher schwierig, da so das Gleichgewicht zwischen Nähe und Abstand zu finden, das war immer turbulent. Also eher auf Abstand mit den Weibern. Aber mit den Kumpels, ein wahrer Jesus, ein allgäuisch-katholischer, ein Retter der Mühseligen und Beladenen. Und Maria war halt nicht seine Mutter und jetzt auch eigentlich nicht mehr seine Frau. Das Ganze hieß Rock'n'Roll. Als Phil ihn traf, sagte er gleich, er sei Solo. Als sie das erste Mal zusammen im Bett waren, sagte er beim Aufstehen, er sei nicht an einer Liebesgeschichte interessiert und verschwand. Hier ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Joe ist der Meinung, dass die Menschen in ihrem Leben auf andere Menschen oder Umstände treffen, mit denen sie üben können, frei zu werden. Wer die Person oder der Umstand ist, sei eigentlich egal. Es gehe um die Befreiung, um die eigene Befreiung, nicht um die des anderen. Was der andere Mensch macht oder tut oder wie er oder sie sich verhält, spielt keine Rolle. Joe ist sogar der Überzeugung, man solle die Menschen nicht mit ihrem Verhalten verwechseln. Das ist natürlich ausgesprochen weise. Und es wäre toll gewesen, hätte Phil das schon sehr viel früher gewusst. Was hätte sie sich alles für Ärger erspart mit so vielen Menschen? Nur immer in den Kern der Seele gucken. Das Verhalten, das grottige, zickige, fiese, geknackte, ekelhafte Verhalten einfach abperlen lassen. Joe spricht natürlich von Verhalten, nicht von Gewalt, zunächst mal. Irgendwann geht sie dann noch weiter, was den Körper und die materielle Gewalt betrifft. Großmutter unterbunden hatte. Viel stand der Sinn nach Größerem. Ihre großen Schuhe waren die revolutionäre Umgestaltung des Lebens. Kein Überleben mehr, sondern lebenvolle Kanne, hier und heute. Keine Sicherheiten, let's burn, baby. Kein Krieg, sondern Leidenschaften. Auch kein Rock'n'Roll, eher Poesie. Die echte, die verbrennende. Und Solidarität, kämpfen für eine neue Welt. 1968 war ihr Mythos, nicht die Studentenbewegung, nein, der weltweite große Befreiungsschlag gegen die Verhältnisse, wie sie waren, das sollte anders werden. Na klar, es war nicht klar, wie, nur das. Der Impuls zählte und die Verachtung gegenüber den Ängsten, dem Zögern, dem Vernünfteleien. Da war sie 20, 21, jetzt war sie 40 Jahre älter und sie war froh. Froh über all das, was sie erlebt hatte. Ihr Lebensgefährte, mit dem zusammen sie dem Impuls sehr lange gefolgt war, war gestorben, ganz plötzlich, mit einer, wenn man so sagen darf, formvollendeten Eleganz, die er sich sein Leben lang zu erreichen bemüht hatte. Sein Impuls war aufgebraucht und er war gegangen, ohne Abschied, ohne Schwere. So kann man sich das erzählen, wenn man ins Innere des Wesens guckt, ins Innere seines Wesens. Wobei das natürlich unmöglich ist. Sie konnte nur in das Innere dessen gucken, was sie in mehr als 40 Jahren als sein Wesen erkannt, was sich ihr offenbart hatte oder was sie bereit und fähig war zu sehen. Phil war also auch solo. Nach der langen Zeit, die sie mit ihrem Lebensgefährten geteilt hatte, suchte sie tatsächlich etwas Neues. Sie stellte sich etwas anderes vor, leichter, unbeschwerter, altersgemäß autonomer. Und dann betrachtete sie Blues Hände, wie er sie am Rand des Tisches, an dem sie sich bei ihrem ersten Treffen in einem belanglosen Lokal gesetzt hatten, übereinander geschichtet hatte. Schwer, weich, auf eine Art bescheiden. Sie blieben so übereinander liegen, bis das erste Bier gebracht wurde, während Phil gern mit ihren recht kleinen Händen gestikulierte und sie durch die Luft fliegen ließ. Wenn die Worte nicht reichten und die Grimassen auch nicht, die Hände mussten betonen, unterstreichen. Seine Tattoos sah sie am ersten Abend nicht. Es war November, die Körper zeigten nur Hände und Gesicht. Als Blue das erste Mal in ihrem Bett lag, lachte sie laut. Die Tattoos haben sie jetzt echt komisch. Natürlich hatte er sich ein Herz stechen lassen mit dem Namen der heiligen Maria und seinem. Ein buntes Allgäuer Bergmotiv und ein blaues Edelweiß waren auch dabei. Diese Tätowierung unter seinen blonden Härchen, sie fand das urkomisch. Er nicht. Er hatte den festen Vorsatz, sich noch mehr stechen zu lassen. Viel wusste damals noch nicht, dass er immer viel vorhatte und wenig davon umgesetzt wurde. Viel lebte in ihrer Witwenwohnung, die zu groß für sie war, weil sie ja für sie und ihren Lebensgefährten gedacht war. Es gab eine Bibliothek aus den Büchern des gemeinsamen Lebens und eine offene Küche für all die Genossen, Kollegen und Freunde, welchen Geschlechts auch immer, die sich hier versammelten, aßen, diskutierten, rauchten und tranken. Bei Sturm rüttelte der Wind an den Solarzellen auf dem Dach, schüttelte den Kornus à la Siberica durch einen rotstämmigen, gelbblühenden sibirischen Hartriegel, den ihr ein Freund da oben eingepflanzt hatte, und fegte schon mal das türkisfarbene Tischchen und den Korbsessel aus lindgrünem Kunststoff über den Balkon. Aber das kam selten vor und oft war es jetzt still in der Wohnung. Auch als Blue das erste Mal zu Besuch war, wurde die Stille nicht wesentlich gestört. Er fraß wie ein ausgehungerter Bauarbeiter, schüttete eine Flasche Wein hinterher und fiel unmittelbar danach in erschöpften Tiefschlaf. Die heilige Maria hatte mitgekommen, dass er zu einem Damenbesuch aufgebrochen war und das mochte er nicht. Sie mochte nicht, dass er andere Frauen hatte und er mochte nicht, dass sie das wusste. Er verheimlichte das so gut es ging. Seine Frau und er hatten schon seit langem keinen Sex mehr zusammen und nicht nur das, sondern gar keine Berührung. Wahrscheinlich steigerte das ihre gegenseitige Anhänglichkeit oder auch Abhängigkeit. Sie sprachen nicht darüber. Die heilige Maria hasste seine Weiber und er liebte die heilige Maria. Das mit den Weibern brauchte er aber trotzdem, den Sex eben und die damit verbundene Zuwendung, ihre rein harmonische Seite, keine Liebesbeziehung. Das mit dem Sex ohne Liebe ist natürlich so eine Sache. Kann das halten, wenn man aus dem Alter der hormonellen Stürme heraus ist? Einmal waren sie in einem kaputten, feuchten Häuschen im Sturmflutgebiet an der Elbe, das aber unterm Dach, ein vermoostes, altes Schindeldach, ein sehr schönes Bett hatte, mit Blick in ein paar Bäume und dahinter die Elbauen und dahinter der Fluss. Da hatten sich ihre Körper so miteinander vergnügt, einander genossen und Blue lag an Phils Brüsten wie ein Baby und Phil lag ganz verquer über ihm, auch wie ein Kind und die Nachmittagssonne schien herein und es war ganz still, nur ein paar Vogelstimmen und Blue war umgehend eingeschlafen und dann kurz aufgewacht und hatte gefragt, wo er war und war gleich wieder eingeschlafen, weil alles gut war und Phil hatte gedacht, das hier würde sie nie im Leben vergessen. Und noch ein anderes Mal, es war am Anfang ihrer, wie soll man sagen, Bekanntschaft, hatte Phil ihn in der spanischen Bar in der Nähe des Bahnhofs abgeholt, er war mit dem Zug angekommen und sie gingen zusammen in die Witwenwohnung und als sie fast erreicht hatten, schob er seine Hand unter ihren Arm und sie redete und redete ganz viel und ganz schnell und legte einen Mantel aus Worten über die Berührung, damit er es nicht merkte und ihr seine Hand, die sie mit ihrer knetete, noch ein bisschen ließe. Sie mochte sie so, die Hände. Und einmal holte sie ihn direkt vom Bahnhof ab und er umfasste ihre Taille und ließ sie nicht wieder los, bis sie in der Witwenwohnung unterm Dach sturmfrei und still unverzüglich ins Bett sprangen und sein Arm war stark und sie war glücklich. Während Blue schlief, setzte Phil sich auf den Teppich vor dem Bett und blätterte die Zeitung durch, die sie aus dem Abonnement ihrer Nachbarn als Zweitleserin geschenkt bekam. Er hörte das und murmelte im Halbschlaf, dass ihm das Geraschel ein großes Wohlgefühl bereitete. Nun muss man dazu sagen, dass das Ausnahmefälle waren und dass sie nur außerhalb Berlins stattfanden. Wenn Phil Blue in Berlin besuchte und ihn öffentlich umarmte oder gar küsste, verbat er sich das ausdrücklich. Er sprach es aus. Er wollte nicht, dass seine Kumpels oder gar die heilige Maria oder Freundin der heiligen Maria oder irgendwelche Bekannte jedweden Geschlechts sahen, dass da was am Laufen war, dass in seinem Kiez bekannt werden könnte, dass er gar nicht solo war, dass da eine Weibergeschichte lief. Das sollte niemand wissen von den Menschen, die er liebte oder die er lieben könnte oder die er geliebt hatte oder mit denen etwas ins Laufen kommen könnte. Als sie einmal vor seiner Wohnung zu einem Spaziergang für eine Art Aussprache nach einem verabredeten und von ihm spontan und dramatisch zersägten Treffen zusammenkam, trug Blue einen dicken Parker mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze, damit ihn niemand in seiner sibirischen Tiefebene erkannte. Er erklärte Phil, während sie durch die grauen und winterlich tristen Straßen gingen, dass er sich nicht auf sie eintun könnte, dass er einfach nicht in sie verliebt sei, daran könne er doch nichts ändern. Sie hatten gerade ihr erstes sehr schönes Wochenende in Hamburg hinter sich. Blue hatte Phil durchaus zärtliche Nachrichten geschickt. Ihm waren sogar einmal die Tränen gekommen aufgrund aller Zufälle, die sie verbanden. Und Phil dachte während seiner brüchigen Abgrenzung, was das für eine merkwürdige Inszenierung war. Und ganz oben einen Streifen Himmel, das authentische Berlin. Hier übte Blue Gitarre, ohne das ging gar nichts. Jeden Morgen Tee, Gitarre, Kaffee, ein Pultchen, Gitarre. Hin und wieder gesellte sich in der Morgendämmerung ein Maislein dazu, denn Blue spielte gern am offenen Fenster, ganz leise, ohne Verstärker. Wenn er nicht spielte, kam das Maislein angeflogen und versuchte, ihn mit seinem Zwitschern zu locken. Das hörte er gern und folgte dem Ruf. Danach, wenn die Sonne dann höher stand und die Tristesse zu sehr ausleuchtete, ging er nach draußen auf ein Bier und mal checken, was in der Welt so los war. Weiber? Eher selten, nur mal gucken, wie sie wieder aussahen. Das blieb dann im Kopf, wie sie aussahen, musste nicht in echt. Lieber noch weiter üben, da ging noch mehr. Klarer, weiter, höher. Jawohl, fly high. bastelte Blue an neuer Musik. Rock'n'Roll war musikalisch Vergangenheit für ihn. Er erfand seine Musik neu, solo, eigenwillig, sein persönliches Alpenglühen. Abstrakt und voll Sentiment. Melodien wie Wind über dem See oder aufschreiende Gänse oder eine Alpseekönigin im Dialog mit einem Habicht. Und der Rhythmus, ja, eigentlich war der auch vorhanden. Zwei starke Schlagzeuger spielten in seiner Band, die es auch noch gab, die hin und wieder sogar übte und ganz selten auftrat. Rhythmus, ja klar, musste sein, aber andererseits, die Band traf sich hauptsächlich zum Saufen, zum Draufhauen. Sie holten die Vergangenheit nochmal raus, wussten aber, dass es eigentlich vorbei war. Nur, sie liebten sich so. Sie liebten sich selbst, jeder sich selbst. Und weil sie sich alle selbst lieben, kamen sie dann doch gern zusammen und saufen und spielten und quatschten, was das Zeug hielt, und machten Pläne, die sie natürlich nicht weiter verfolgten, die aber so schön waren. Sie zelebrierten ihre Rituale, ihren Rock'n'Roll, ihre Männertreue, Männerliebe. In Blues eigenen Kompositionen, fand viel, spielte der Rhythmus keine Rolle. Seine Musik meanderte und war sehr schön und sehr besonders. Aber was Phil in dieser Hinsicht dachte oder sagte, spielte für Blue sowieso keine Rolle. Da ließ er kaum jemanden ran. Das war seins. Wahrscheinlich wach. Sie wusste noch nicht, dass er voll aufsteher war. Sie stand in einem leeren Zimmer einer großen, komplett weiß gestrichenen, frisch renovierten Dachgeschosswohnung. Viel Glas in monströsen Kunststoffrahmen, ein in schickes Eigentum umgewandelte Berliner Altbauwohnung, die in ihrem jungfräulichen Zustand einem Projekttreffen Obdach geboten hatte. Die Akustik hallte, als sie Blue am Handy erreichte und ihn fragte, ob er am Abend Lust habe, sie zu sehen. Er war überrascht, wusste aber sofort, wer sie war. Er habe eigentlich noch nichts Bestimmtes vor am Abend, also willigte er an. Sie würden sich nach mehr als 20 Jahren zum ersten Mal wiedersehen. Am Abend auf der Brücke hatten sie sich beide gleich wiedererkannt. Es stand hier im Übrigen auch niemand sonst in der unwirklichen Dunkelheit des November herum. Phil hatte sich nicht daran erinnert, dass Blue kaum größer war als sie, und seine Augen hatten immer noch dieses intensive sibirische Blau. Sie schauten Phil unverwandt an, ihre Beine, die in schwarzen Strumpfhosen steckten, blickdicht unter dem kurzen Mantel, und ihren Gang, der wie üblich entschieden und fest war. Dass sie in ein so langweiliges Lokal ging, war erstaunlich, denn er kannte sie alle, die traditionsreichen Bars der Gegend. Aber das wusste sie damals auch noch nicht. Und es spielte nicht die geringste Rolle, wie das Lokal aussah, in das sie sich setzten. Während seine Hände ganz unerschütterlich das Bierglas umfasst hielten, schoben sich die Zeitebenen ineinander. Die mehr als 20 Jahre gab es nicht. Es gab nur Gegenwart, damals und jetzt, eine unbefangene Direktheit, eine unmittelbare Vertrautheit. Sie saßen wie alte Freunde beieinander, obwohl sie sich ja gar nicht wirklich kannten. Sie erzählten beide. Blue trank zwei große Biere, Phil aß eine Suppe zur Stärkung. Sie hatte einen anstrengenden Tag voller Besprechungen hinter sich. Dann wechselten sie in eine Bar und Blue stieg auf Wein um. Phil trank ein Mädelsgetränk, Campari auf Eis mit Zitrone, und war etwas besorgt gewesen, dass ihre bunte Tasche, mit der sie das Gepäck des Tages mit sich herumschleppte, in der Bar peinlich werden würde. Aber das Lokal war vollkommen leer. Nur schicker als der Subkulturclub vor mehr als 20 Jahren. Eleganter. Lou wohnte nicht weit weg, auf der anderen Seite des Kanals. Phil zeigte ihm beim Nachhausegehen oben im vierten Stock das Turmzimmer in der Wohnung einer Freundin, wo sie schlafen würde. Noch war Licht. Im Blues Haus wohnte ganz oben der Ex-Kommunade und kurzfristige Situationist Dieter Kunzelmann, für den Blue hin und wieder Wasserkisten hochtrug. Kunzel, wie Blue ihn nannte, wäre er aus Phils Universum. So ein Rockmusiker war für sie aus einem anderen Sonnensystem. Als Phil Blue gegen Mitternacht zum Abschied auf jede Wange einen Kuss gab, sagte er, die hätte er schon einmal von ihr bekommen, und verschwand im Nebel. Jetzt müsste man einen Schritt weiter gehen. Eine Liebe ist keine Liebe, ist ein Versuch. Phil lud Blue nach Hamburg ein. Warum? Was mochte sie an ihm? Seine Direktheit auszusprechen, was er sah. Er machte keine Komplimente, um zu schmeicheln. Er sagte, was ihm gefiel, was ihn erregte. Zugesagt. Erst am Tag selber hatte er sich eine Mitfahrgelegenheit organisiert. Kommst du nun eigentlich? Wird schon klappen. Wann in etwa? Muss ich noch schenken, sei nicht verzagt, ist bei mir so. Phil hatte trotzdem einen Zitronenmohn in den Backofen geschoben. Was soll das sein, hatte Blue sich gefragt, als sie ihm das vorher erzählt hatte. Aber es schmeckte, musste er zugeben, sehr gut. Und sie hatte, kleine Schmiedemeisterin, Freunde auf einem Hausboot in einem flachen und bei Ecke schlammigen Hafenbecken, genauer gesagt den Spreehafen, in dem früher der Gütertransport nach Berlin per Schiff gestartet war, den Besuch angekündigt, denn sie dachte, was könne es Tolleres geben als Hamburg auf einem Hausboot mit Blick in den freien Westen Richtung Elbmündung bei untergehender Sonne zu erleben. Am Tag vor Blues möglicher Anreise hatte es in Hamburg Sturm gegeben, sogar eine Sturmflutwarnung. Phil war mit dem Fahrrad durch Orkanböen und peitschenden Regen unterwegs und brüllte den alten Kinderkanon dagegen an. Ob er aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber ob er gar nicht kommt, das weiß der Wind. Dabei kam Blue ja jetzt aus Berlin und nicht aus dem Allgäu. Aber ob er kam, das war ungewiss. Am Morgen des Tages gab er dann doch die geschätzte Ankunftszeit seiner Mitfahrgelegenheit am frühen Abend bekannt und das Zitronenhuhn wurde verspeist. Sie hatten eine erste Nacht zusammen, die nicht unbedingt darauf schließen ließ, dass sich ihr Verhältnis halten würde. Sie fingen in vielerlei Hinsicht beim Glück an. Die sexuellen Gewohnheiten waren ebenso unerprobt wie der Umgang miteinander. Und Blue musste sich am nächsten Morgen auch zügig eine neue Mitfahrgelegenheit zurück nach Berlin buchen. Sie teilten sich noch ein Matjes mit Schwarzbrot in einer Bodega am Hauptbahnhof und Blue stieg in einen Opel Corsa, dessen Innenraumfront komplett mit Muscheln ausgeklebt war. Die Sturmflut blieb aus und Phil fuhr allein die Freunde auf dem Hausboot besuchen. Schon seit einem halben Jahr Schluss war. Phil entschied sich trotzdem, nach Berlin zu fahren. Sie hatte noch nie ein Soloprogramm von ihm live gehört und sie wollte sich diese Ex auch mal anschauen. Sie wollte sich einen Blick darauf erschleichen, wie er lebte oder gelebt hatte oder leben wollte. Sie sagte, sie würde mit einer Freundin kommen und bei der schlafen. Das Konzert fand in einem Szenelokal auf dem Prenzlauer Berg statt, wo zunächst ein örtlicher Poet ein schlechtes Gedicht vortrug, danach ein weiterer mäßig interessante Worte und Töne mischte. Blue saß mit seiner Damenbegleitung auf einem schmalen Bänkchen neben der Bühne, getrennt vom Rest des Lokals. Phil und ihre Freundin, nennen wir sie Rose, denn sie war sehr schön, legten ihre Mäntel auf einen Tisch neben dem Tresen. Sie gingen zu dem Bänkchen, um Blue zu begrüßen. Die Damenbegleitung wippte mit dem Ballerinafuß und lächelte nicht. Phil und Rose holten sich Getränke und begrüßten den Wirt, einen stadtbekannten Dichter. Dann gingen sie wieder raus, da das Konzert noch nicht begann, um nicht immer auf Blue und seine Dame zu schauen, die sich, soweit es ging, in die Ecke und aus dem Blickfeld schoben. Draußen trafen sie eine betrunkene und lärmende Männergruppe auf der Suche nach einem Striplokal, das ihnen klitzekleine rosa Penisse schenkten, nachdem sie mit ihnen auf Englisch und Französisch ein bisschen geschickert hatten. Phil und Rose kehrten ins Lokal zurück und stellten sich dezent am Eingang an einen Stehtisch. Blue saß immer noch mit seiner Damenbegleitung auf dem Bänkchen. Es wurde jetzt aber schon umgebaut. Dann kam Blue bei ihm vorbei, als er im Hinterraum seine Handynachrichten anschauen wollte. Phil nahm seine Hand und gab ihm einen Kuss auf die Wange, aber er war unerreichbar. Er sagte, er wäre betrunken. Das Konzert war gut gespielt, allerdings war Blues Stimme nicht zu verstehen und ein Kontakt mit dem Publikum stellte sich auch nicht her. Er spielte sein Programm in einer dichten Schutzhülle um sich herum. Nur wenige Personen hörten überhaupt zu. Die Damenbegleitung, die es nach längeren Versuchen geschafft hatte, ihre Kamera aus der Handtasche zu fummeln, und Blue fotografierte, Phil und Rose, und ein Hobbygitarrist, der hinter ihm saß und den die Fender-Gitarre und Blues souveräne Spieltechnik beeindruckten. Während Phil nach Ende des Sets mit dem Zuhörer sprach, baute Blue seine Technik ab und holte Getränke für die Damenbegleitung und sich. Er setzte sich wieder zu ihr auf das Bänkchen neben der Bühne und Phil ging mit Rose nach Hause in das Turmzimmer am Kanal. So war das Abenteuer zwischen Phil und Blue einmal wieder zu Ende. Ihre Planeten, die so überraschend im Universum des Lebens aufeinander gestoßen waren, drifteten auseinander. Geschnittenes Kleid aus einem afrikanischen Wachsstoff, hatten sie und Blue einen gemeinsamen Auftritt in einer schönen Bar in Hamburg. Sie las eigene Texte, er spielte seine neue Musik. Es passte sehr gut. Eine entfernte Pariser Freundin sagte, als sie da so zusammen am Tresen standen, Blue und Phil seien ein schönes Paar. Sie meinte es als Kompliment, aber Blue guckte grimmig und Phil musste erklären, sie seien keins. Blue wurde von einer seiner Bekannten, einer recht großen Sängerin, belagert, die sein Gesicht bei der Umarmung in ihren enormen Busen drückte. Blue war nicht größer. Dann zog sie ihn auf eine Bank und verwickelte ihn in ihre Geschichten. Phil dachte, muss das immer so sein, immer wieder? Als sie müde wurde, fragte sie, was mit ihm sei. Er nahm ihre Hand, drückte sie fest und sagte, sie könnten nach Hause fahren.
Thank you.
praktizierte Sex in Bildern, die er kannte. Endlich konnte er reinfassen in die Bilder. Sie waren prall, feucht und erregten ihn, genau diese Bilder. Er konnte sie lange und immer wieder anschauen und in Bewegung bringen, in ihnen bleiben, seine Erregung in ihnen steigern und ausleben. Für ihn war das fremd. Ihre Erregung flachte in diesen Bildern schnell ab. Das hatte sie doch alles schon gesehen. Sie hat es nicht unbedingt selbst erlebt, aber gesehen. Wo war das eigene? Sie empfand diese Bilder als gestohlen, als Zeichen enteigneter Erregung. Wer hatte eigentlich diese Bilder gemacht? Wer hatte gemeint, dass sie erotisch wären? Wie waren sie zu Zeichen geworden? Zeichen von Erregung. Manchmal gab es im Sex zwischen Phil und Blue etwas Neues, ein Licht, eine fließende körperliche Zusammenstellung, etwas Uneindeutiges, Spielerisches, Geheimnisvolles, nicht auserzählt. Das schaute sie gern an und merkte es sich. Da wurde etwas transportiert, was noch kein Bild hatte, kein Bild war. Begierden und Bedürfnisse fanden eine neue Gestalt. In den fertigen Bildern fühlte Phil sich eher in Blues Blick eingesperrt. Es hatte einen gewissen Überraschungsmoment, dass sie so gesehen wurde, dass sie Teil, auch aktiver Teil dieses Bildes war, das Blue so erregte. In dieser Hinsicht waren ihre seltenen Treffen von Vorteil. Die Bilder waren verblasst, wenn sie sich wieder trafen, sie konnten die Farben auffrischen oder die Motive variieren und dann auseinandergehen und später neu beginnen. Wenn viel in den Bildern feststeckte, schloss sie die Augen oder sie zog die Decke über ihre Körper. Ohne diese Bilder war es sexfreier, vielschichtiger, fluider, fand Phil. Eines Nachts rief Phil bei Blue an, 0.12 Uhr, so gut wie ausgeschlossen, dass er wach war. Er ging ja früh ins Bett. Aber er nahm nach wenigen Klingeltönen ab. Phil, bist du wach, Blue? Nein, wo bin ich? Phil, bei dir im Bett nehme ich an, Geräusche. Blue, ja, jetzt wieder, hat mir ein Glas Wasser geholt. Phil, entschuldige, dass ich anrufe, aber ich habe gerade dein Horoskop gelesen. Das passt wie die Faust aufs Auge, und sie las ihn vor. Für Schleimhautsensible, auf Außenreize und Irritationen stark ansprechende Personen ist es enorm wichtig, mit dem Körper zu kooperieren, auch und gerade bei den Essgewohnheiten. Sie brauchen mittags eine freundliche, warme Mahlzeit, möglichst in Ruhe und angenehmer Gesellschaft von zugewandten Menschen. Niemals hastig essen, niemals in ärgerlicher Stimmung. Pfannengegartes bekommt ihnen besser als Rohkost. Smoothies sind für ihren Organismus eine Zumutung, eine Herausforderung, die alle Verdauungsprozesse durcheinander bringen kann. Phil konnte sich kaum beherrschen vor Lachen. Mittags nahm Blue normalerweise das erste Bier zu sich. Ein paar Würste aus der Pfanne waren aber durchaus im Bereich des Möglichen. Smoothie war eine neumodische Erscheinung, die seiner gesammelten Verachtung anheimfiel. Phil, ist das nicht lustig? Blue, ich bin ganz schwach. Phil, okay, ich lese nochmal. Sie las ihn ganz langsam alles noch einmal vor, lachte laut und unaufhaltbar. Blue, freut mich, dass du lachst. Phil hatte lange nicht mehr so ungehemmt gelacht, so tief aus dem Bauch. Und dieser Blue lag da im Bett zwischen Schlaf und Wachsein und wollte zurück in den Schlaf und war dankbar, dass er es durfte, weil sie jetzt endlich auflegte und er nicht zu irgendeinem Job aufspringen musste, raus in die Kälte. Er durfte in seiner Klause bleiben. Sie hatten so unendlich oft Kontaktabbruch. Blue verschwand, fuhr zum Saufen sonst wohin, Phil machte Schluss, haute mit einer langen und polternden SMS ins Nichts und versuchte, sich von ihrem Begehren zu lösen. Disconnect from desire. Ein Motto zum Wiedererlangen des kreativen Flusses bei Blockierungen hatte der Tonproduzent bei einer Bandkritik im Übungsraum eines befreundeten Schlagzeugers erklärt. Ein anderes Motto lautete einfach Wasser. Alles wieder ins Fließen bringen, keine Regeln, keine Vorsätze, der reine Fluss. Blue hatte bei diesem Tontechniker auch ein paar Tage lang Aufnahmen gemacht, die dann aber verfielen, weil Blue es so dahingehen ließ. Lou erzählte Phil auch nichts von seinen Konzerten. Er wollte nicht, dass sie käme, denn es könnte ja auch seine Frau auftauchen oder eine Ex. Und alles in allem wollte er keine Komplikationen. Schickte er eine Nachricht, dass er mit seiner aktivierten Ex-Geliebten kommen würde. Er könne nichts machen, sie hätte mitkommen wollen. Phil konnte es nicht fassen. Aber dann, ein schwarzer Freund war gerade bei ihr zu Besuch, beschlossen sie, sich das Konzert auf der Sputnik anzuhören. Es war ein lebendiger Tag, man musste verlassene Quais entlang fahren, bis man das sympathische, betagte Schiff in einem abgelegenen Hafenbecken erreichte. Sie gingen die lange Eisentreppe bis tief in den Bauch des Schiffes hinein, in dem der Konzertraum eingerichtet war. Und da saßen sie wieder, Lou und die aktivierte Ex-Geliebte, eng an eng, die Füße wippten zusammen. Sie saßen in der ersten Reihe. Blues Kumpel beendete gerade das Vorprogramm, dann ging Lou auf die Bühne und spielte sein Konzert. Außer der Ex-Geliebten und dem Kumpel war noch ein Besucher im Saal. Dann kam noch ein weiterer Freund von Phil, so saßen sie da zu viert. Die aktivierte Ex-Geliebte war vorn auf ihrem angewärmten Plätzchen geblieben und machte wieder Fotos. Sie würde später mit Blue in der Koje übernachten. Nach dem Konzert ging Phil zum Tisch mit Blues Buch und ein paar CDs. Sie gab Blue die Hand und die aktivierte Ex-Geliebte streckte Phil ihre Hand entgegen. Sie wollte sich mal vorstellen, sie hätten sich ja nun schon dreimal gesehen. Phil scherzte ironisch, die Followerin von dem Herrn da. Sie wies auf Blue. Die Ex-Geliebte schaute zu Blue auf und fragte ihn, was meint sie? Weil sie Phil nicht verstanden hatte. Und Blue wiederholte Phils Worte. Dann verließ Phil mit ihren zwei Freunden das Schiff. Sie wollten noch den letzten Bus erwischen. Und wieder einmal war es zu Ende mit Phil und Blue. Warum war jetzt wieder nur interimsmäßig Schluss? Ihre Freundinnen und Freunde verstanden sie nicht. Phil musste ziemlich viel Überzeugungskraft aufwenden, um die Behauptung glaubwürdig klingen zu lassen, dass das Ganze einen Sinn ergab. Welchen? Wollte sie die Heldin spielen, dass sie alles aushielt und nicht nur aushielt, sondern positiv wenden können würde? Dass sie kein Opfer waren? Wie konnte Blue das nur nicht sehen? Sie konnten so gut zusammenarbeiten. Sie konnten sich so gut ergänzen. Sie konnte, was er nicht konnte, und er konnte viel, was sie nicht konnte. Und Phil war überzeugt, das sei eine produktive Energie, eine großartige Energie, natürlich im Konjunktiv. Es könnte so eine Energie sein. Sie hätte es sogar bewiesen. dass sie an etwas Großartiges glaubte und dass dieses Großartige umgesetzt werden würde. Sie wollte ihnen allen beweisen, dass sie nicht auf etwas Behäbiges aus war, nichts Kalkuliertes oder Kalkulierbares, nichts Vernünftiges. Sie wollte in die gut gemeinten Ratschläge hinein ihre große Welt, ihr Universum, ihre frei fließende Energie behaupten. Sie hätte es rausschreien mögen, dass sie es aber doch so gern wollte. Sie hätte lachen wollen über den Kleinmut und über die Besorgtheit der Freunde. Sie hätte am Ende das Glück finden wollen, am Ende von all dem Unsinn, hinter dem Unsinn, um mit dem Glück zu beginnen, immer wieder von neuem. Und am anderen Ende des Universums stand Blue. Er schaute hin und wieder, nicht zu oft, zu viel herüber. Er erinnerte sich, wenn er ganz bei sich war, an Phils hübsche Schamlippen und das, was sie verbargen. Doch das war etwas, was er mochte, was ihn sogar erregte. Er brauchte nur daran zu denken. Die Schamlippen erregten ihn sofort. Er saß gern irgendwo und dachte an Phils Schamlippen und ihr Geheimnis. Am liebsten saß er in seinem heimatlichen Sibirien, dem moderaten Sibirien mit den grünen Hügeln und grünen Tälern, worüber sich der blaue Himmel wölbte. Er saß da ganz hinten in einem Tal vor einem weißen Haus, dem Haus der heiligen Maria. Da war eine Bierbank vor dem Haus, auf der er sitzen und schauen und still und leise an Phils Schamlippen denken konnte. Und im Haus gab es den heimischen Herd, der zwar nicht mehr heiß war, aber ausreichend Restwärme verströmte und den mal die heilige Maria und mal Blue mit ein paar Holzscheiten am Laufen hielten. Hier ließ es sich warm und gemütlich sitzen und an all das denken, was an Abenteuern des Lebens hinter einem lag. Aus der Sicherheit und Wohligkeit der wiedergefundenen Heimstatt dachte Blue sogar gern an all das, was er mit Phil erlebt hatte. Was für ein Film! Vielleicht würde es sich ergeben, dass er Phils Schamlippen und ihr Inneres nochmal betrachten dürfte oder sogar berühren. Vielleicht aber auch nicht. Schamlippen, so schön sie auch waren und so weich und so feucht, das war nur eine Sache. Das Drumherum durfte nicht zu kompliziert werden, nicht zu anstrengend. Es durfte kein Druck entstehen, dann ging gar nichts. Auch nachdenken oder über so Drumherums, über viel zum Beispiel, oder was das mit ihr für einen Sinn machte, ob es überhaupt einen Sinn machte, das war es nicht, was er wollte. Nein, das war nicht sein Weg. Es gab so viele Schamlippen auf der Welt, da würde sich schon mal wieder was ergeben, oder eben nicht. Hauptsache, er saß hier warm und sicher. Das immerhin hatte er geschafft. Er war in sein Sibirien zurückgekehrt. Sein Sibirien war Stille und Dasein. Am Herd der heiligen Maria, nach all den Stürmen draußen.